We are fucked. We are fucked. We are completely fucked.
Hä, wieso? We are fucked. We are really fucked.
We are completely fucked.
Hörst du mein Atmen heute?
Ah, was kann ich denn? Mist, jetzt hab ich keinen. Was ich denn für ein Intro jetzt machen?
Intro. Ach, ich muss noch gucken, was bei Neues bei evangelisch.de gibt.
Stimmt. Warte jetzt gleich. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need you so. Yeah. There's no time I'll ever go. Cherry, cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Mit diesem absoluten Hammersong der deutschen Pop-Combo Modern Talking begrüße ich euch ganz herzlich hier zur 65. Folge von Geil, aber schädlich. Mein Name ist Justus Geilhufe, ich bin Pfarrer und ich begrüße von mir meinen Kumpel, der jetzt irgendwie, irgendwie woanders ist. Der Ines, der jetzt irgendwie woanders ist als sonst, aber es kann auch einfach sein, dass er in seinem Apartment in Zwickau woanders ist, aber ich habe es noch nicht ganz durchdrungen. Max Schädlich.
Ich grüße dich. Ja, ich hab mir heute gedacht, nee, du setzt dich heute nicht an deinen Schreibtisch in die dunkle Ecke, sondern du baust das Setup jetzt einfach mal in der Wohnstube auf. Und da dachte ich,
da hat sich deine Frau bestimmt auch mega gefreut.
Na, pass auf, und da sind wir ja schon vorhin in der Story drin, die ist ja gerade auf Rüstzeit-Freizeit.
Ah.
So, das bedeutet, Max hat sturmfrei.
Ja. Max hat heute zum ersten Mal was an. Ja?
Weil so, er heute Video so würde ich es jetzt nicht nennen. Also der Podcast hat ja zum Glück noch kein Video. Also so. Und die Zoom-Konferenzen haben gezeigt, T-Shirt reicht. So.
Ja.
Aber die Story behind ist jetzt, dass eigentlich habe ich immer so richtig assi gelebt, wenn ich sozusagen nur für mich alleine leben muss. So von wegen, na, einfach eine Bämme schmieren und Feierabend. Haben wir auch schon mal drüber geredet im Podcast. Und diese Woche dachte ich mir so, nee, du ernährst dich mal richtig geil. Und da habe ich mir heute sogar mal zweimal was Warmes gegönnt. Nämlich erstens eine vegane Frikadelle mit einem selber gemachten Gurkensalat. Das war ziemlich geil.
Gurken.
Und jetzt heute Abend gab es bei mir Rumsteak mit Rosmarinkartoffeln. So, und dann hatte ich noch ein bisschen Sauerkraut übrig, das musste auch noch irgendwie weg, das habe ich dann noch mit aufgegessen. Und die Story behind ist aber, jetzt kommt es nämlich.
Noch eine Story behind?
Ja, die Story behind.
Story behind the Story behind.
Genau. Die sagt nämlich Folgendes, wenn ihr in, Städten wohnt, dann müsst ihr einfach immer, und jetzt, da trickst sich das System leider aus, so traurig es ist, müsst ihr in Stadtteile fahren, wo sozusagen Menschen leben und einkaufen gehen, die wenig Geld haben. Und dort habt ihr die Chance, veganes Essen und eher teurere Dinge zu einem günstigen Preis abzustauben. Denn sowohl das Rumsteak, was eigentlich 16 Euro gekostet hat, war praktisch 50% reduziert, aber für 8 Euro wohl immer noch sozusagen zu teuer. Und das vegane Zeug, naja, das ist ja Essen lustig, anscheinend in dieser Bezahlschicht nicht so viele Leute. Das liegt halt dann auch immer abgepreist in irgendwelchen Ecken rum. Und da habe ich mir heute mal so richtig gegönnt.
Ja. Und deswegen sollten wir, also allein dafür sollten wir darauf achten, dass die soziale Schere weiter sehr weit auseinander ist oder vielleicht sogar noch weiter weitergeht, dass Max weiter ein Schnäppchenjäger sein kann. Das ist ein absolut fantastischer Tipp. Das ist natürlich eine Art von Logik.
Das ist eine Art von Dekadenz, die kenne ich sonst nur von dir.
Das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt, diesen Zug der harten Menschenverachtung noch nie bei mir richtig entdeckt. Aber finde ich absolut klasse, mache ich definitiv jetzt bald nach.
Okay.
Und ja, Und so, also vielen Dank für den Tipp, das ist ja absoluter Wahnsinn, dass man sozusagen in die Bahnhofsvorstädte geht und dort die drei Bioprodukte, die es dort beim Roten Netto, ja normalerweise, oder Norma.
Na, bei mir, ja, in meinem Fall war es Aldi und Lidl.
Mhm.
Ja. Auch sehr zu empfehlen. Was auch immer ganz gut ist, ist so
die, alles ist sehr
diese, sind diese Normas, jetzt hier nicht, die, ja, die, diese Normas, Normoi, die noch so, die noch so DDR-Fliesen drin haben.
So wie kann früher die Schlecker.
Ja. Ja, genau.
So wie, wie voll die Schlecker-Filialen.
Das die, war auch die noch, Leute, hebt einige mal Hand, werden noch Schlecker-Filialen wissen, was kennen. Schlecker ist. Schlecker, das war sowas früher mal wie Rossmann oder DM.
Das war so eine gesellige Art und Weise, das Geld einfach reinzuschmeißen. Und hat so wie Quelle, nur anders.
Hm. Ja. Wobei Quelle ist ja abgeraucht, aber Otto hält sich nach wie vor. Ne? Also die haben einen Sprung geschafft anscheinend vom
3. Ja, aber weil Otto extrem früh gecheckt hat, dass Online-Versand ein Ding ist. Das ist ja, also kann ich euch nur empfehlen, wenn meine Frau bei Amazon irgendwas kaufen will, checke ich immer vorher, ob es das bei otto.de gibt. Und in 80% der Fälle gibt es das und dann wird's bei otto.de gekauft.
Okay.
Sage ich jetzt, weil ich Geld bei otto.de ausgebe und deswegen das alles sagen darf. Ja, ja, also ja. Es ist keine Schleicherung, wir machen, weil wir begegnen dem Verkäufer otto.de natürlich auch kritisch und bleiben auch weiterhin otto.de kritisch gegenüber. Aber wer sozusagen will, dass mehr große Metallpenisse ins All geschickt werden mit 85-Jährigen drin, der kann natürlich weiter Amazon Prime füttern.
Justus,
und wer sagt, ja?
Ich muss dich was fragen, damit du mir die Frage auch stellst, was gibt's denn heute bei dir zu trinken?
Ich bin immer noch alkoholfrei unterwegs.
Lost.
Ja, aber dafür habe ich von Zetti Knusperflocken. Also das ist so meine alte Dresdner.
Also gar kein Getränk heute, aber da kriegst du eine Staublunge.
Doch, ich habe meine Nalgene-Flasche zur Hälfte Eiswürfeln voll gemacht und dann Wasser reingefüllt.
Ah, okay.
Ich bin so richtig, seitdem ich mit Jonathan Breitnacher Sport gemacht habe, merke ich, dass das Leben, ja, dass das Leben mehr bereithält als nur Suff, sondern dass, also ne, wer diesen Körper einmal gesehen hat, ich habe ihn ja nur unterm T-Shirt, also
ja.
Ich kenn das meiste ja nur aus dem Internet.
Aber es ist schon brutal guter Körper, muss man sagen.
Brutal.
Ich kenn ja auch ohne Hemd.
Ja. Nee, das ist brutal. Also sozusagen in der Jugendtrainer von Thomas Müller hat immer gesagt, das ist brutal.
Hm.
Und das stimmt auch. Aber der, man muss aber eben auch wirklich sagen, der nimmt halt auch, oder solche Leute nehmen ja dann auch wirklich was im Kauf. Die trinken ja dann die ganze Zeit irgendwie so, also die gucken ja dann wirklich so, was sie essen und wie viel und wann. Das wäre nichts für mich. Ich habe, also, und das ist, ich, der ja Landwirtschaft besitzt, kann mich ja an solche Dinge auch nie halten. Ich habe jetzt hier sozusagen innerhalb von 3 Tagen 28 Kilo Zucchini. Da kann ich nicht irgendwie sagen, die nächsten 2 Wochen bin ich irgendwie auf dem Shredded-Kurs und esse nur noch Hühnchen. Sondern die Zucchini müssen noch weg. Wer gute Zucchini-Rezepte hat, bitte mal Hand heben. Ich weiß nicht mehr, wohin.
Ich bin gespannt.
Und ich kann die nicht immer würfeln. Und in die Pfanne werfen.
Urlaubsstories, ob die dann genauso weiter aussehen, tatsächlich.
Oh, jetzt hab ich zu viel geschluckt. Welche Urlaubsstories? Ich hoffe ja, dass meine Urlaubsstories, deswegen habe ich ja.
Dann auch durchziehst, sozusagen, wenn du dann auf der Insel wieder bist.
Ja, ne, das ist ja für mich, deswegen habe ich jetzt hier von Modern Talking, weil geht schon richtig so langsam, ich bin natürlich noch nicht drin, aber ich gehe tatsächlich jetzt langsam so in diesen Sylt-Modus und träume natürlich immer davon, irgendwann mal mit einem weißen Alfa Romeo Cabrio auf diesen Autozug zu fahren und eben in dem Moment, wo sozusagen das Festland vorbei ist und wir durchs Wattenmeer fahren, ich eben Modern Talking höre, das ist immer der große Traum. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal möglich ist, ihn zu verwirklichen, aber in jedem Fall werde ich langsam heiß und habe aber festgestellt, dass wahrscheinlich dieses Jahr Segeln nicht drin sein wird, weil ich kann ja meine Frau nicht mit mit einem Neugeborenen und einem zweijährigen Wilden für irgendwie eine Stunde irgendwo allein lassen.
Ich sag mal so, du kannst schon, aber ist die Frage, ob
ich das
so
förderlich einmal ist
für eure Ehe.
In jedem Fall einmal. Aber das Schöne ist ja, und das empfehle ich wirklich für jede Ehe, egal in welcher Konstellation, das Netzwerk hat ja jetzt vor kurzem gerade wieder die Ehe als Quatsch
dargestellt, deswegen will ich jetzt gar nicht für irgendein Ehemodell werben. Das Wichtigste bei der Ehe ist, dass ihr einen Partner, Partnerx findet, Partnerin findet, wo die ganz klare Ansagen macht. Und das Schöne ist eben, ich bin mit einer Partnerin gesegnet, die ganz eindeutig ist, es wird gar nicht in so eine Verlegenheitssituation kommen, dass ich irgendwie auf dem Wasser mit Sigmar Gabriel bin und wir irgendwie drüber reden, in welche ETFs wir jetzt investieren und währenddessen irgendwie kackt meine Frau irgendwo ab, sondern da ist ganz klar schon 3 Tage vorher eindeutig früh um 5 steht sie neben mir am Bett
und macht
weckt
Ansage.
Mich und sagt hier, genau.
Fast nur, wie Jonathan, ne? Nur halt auf einer anderen Ebene.
Nur, dass du weißt, diesen Urlaub ist nicht mit Segeln. Hm. Da sage ich, gut, soll ich gleich aufstehen? Da sagt sie, ja, ich lege mich nochmal hin, aber kannst du schon mal Kaffee kochen? So, so ist das. Also wer wissen will, wie, so läuft das bei uns.
Aber ungefähr. Weil du ja noch wissen wolltest, was es bei mir heute für ein Getränk gibt. Ne? Ich tue mal jetzt mal die ganzen Meta-Ebenen auflösen.
Was trinkst du denn heute, Max?
Also ich war heute im Globus und das Bier des Monats im Globus ist Alpirsbacher. Und zwar aus folgendem Grund, weil das hat jetzt 2 World Beer Awards gekriegt. Einmal fürs beste Lagerbier, das trinke ich gerade, das ist das Starkbier mit 7,3%. Wirklich sehr gut, ein sehr gutes Klosterbrie, Starkbier. Und dann gab es heute Mittag schon das Zwickel und das ist World's Best Style Winner. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt schon, also beide ja sozusagen schon am Trinken, das eine schon getrunken, das andere wird jetzt gerade vernichtet und also wirklich sehr gutes Bier. Solltet ihr einen Globus haben, kauft es, ist wirklich sehr
gut. Was ist Globus? Globus ist ein Baumarkt?
Nee, Globus ist einfach sowas wie Kaufland.
Großhändler?
Sowas wie Kaufland, aber ist nicht so verbreitet halt wie andere Sachen. Aber ganz cooles Konzept eigentlich.
Ja.
Tja.
Ja, da sind wir doch eigentlich fast schon wieder am Ende.
Machen wir einen Sack zu, ne, würde ich sagen.
Bleib gesegnet. Nein, wie war denn deine Woche? Also wenn du jetzt schon, das ist ja richtig Daydrinking, was du machst. Das heißt, du bist jetzt schon längst im Urlaub, oder?
Nee, ich bin nicht im Urlaub. Also es ist so, dadurch, dass ja jetzt Jugendarbeit viel auf Freizeiten ist, Gemeinde auch im Urlaub oder auf Freizeiten, ist es natürlich schon so, dass irgendwie da
sehr
die Nachfrage an Seminaren und Workshops jetzt eher zurückfährt. Und das nutze ich gerade tatsächlich, um nochmal konzeptionell zu überlegen, um Content zu kreieren und um so ein bisschen Jahresplanung auch zu machen. Aber es ist tatsächlich einfach ein bisschen chilliger und das kann ich zum Beispiel nutzen, um Honig abzuschleudern, was ich gestern gemacht habe. Und ich kann jedem nur sagen, also kauft euch bei Zeiten einen Imkeranzug, der transpiriert, denn ich ziehe immer noch einen Pullover an bei 26 Grad und eine lange Hose und bin ungefähr nach 2,5 Sekunden durchgeschwitzt und es macht mich einfach keinen Spaß mehr, wenn du den Honig rausholst und dann, um sich halt vor Stichen zu schützen. Es macht einfach keinen Spaß mehr, wenn dann der Schweiß in den Bienenstock tropft, da noch irgendwas groß zu machen. Also aber ich habe es geschafft.
Auch, also,
es ist jetzt sozusagen der letzte Honig runter.
Aber ist auch Schweiß von dir im Honig drin? Weil nur dann würde ich ihn nehmen.
Nee, das nicht. Also da muss man schon aufpassen. Also das ist ja wirklich eine Sache, da gucken auch Leute dann auf Instagram ganz genau hin. Also da muss ja auch selbst bei den Hausschuhen müssen die Socken angezogen werden, sonst ist ja schon hygienisch schwierig.
Aber das ist irgendwie wie Ron Swanson sagen würde, the same liberty that gives me the right to fart in my own car. Also das ist du kannst auch deinen Honig machen, wie du willst.
Ja, naja, und aber du
musst. Do you want to tell a man that he's not allowed to fart in his own car?
Bei mir ist es ja so eine Art, kann man ja direkt mal ein bisschen ernst machen, bei mir ist es ja so eine Art Hobby, womit ich relativ transparent umgehe. Du kannst jetzt in jede
große Aber auch transpirierend umgehst. Hallo, kannst du mal den Karlauer kurz
machen, wenn du
auch sehr transpirierend umgehst?
Ja. Sowas kann nur jemand sagen, der ein Oberhemd trägt.
Das ist für dich, ja. Nur jetzt mach weiter. Also, du gehst mit deinem Hobby transparent um.
Genau, ich gehe da mit meinem Hobby transparent um. Ich denke, wenn das jede Fleischerei oder jeder, keine Ahnung, Wurstaufschnitt oder was weiß ich, vegane Soßenhersteller,
wenn der so transparent wäre, in eine Richtung keilen.
Dann ich denke, dann wird es auch diverse Sachen geben, die jetzt nicht erfreulich sind. Ja, aber das heißt nicht erfreulich sind. Es ist, man hat ja immer was zu merken. Ich glaube, was da ein bisschen drin steckt, ist einfach der Bezug. Es fehlt zu
Leben. Zum Fleisch? Oder?
Nee, so
also ich habe Erwin immer noch bei mir im Kühlschrank stehen. Ich hab immer noch nie aufgemacht. Erwin. Ja. Ja. Das heißt, ihr fahrt nächste Woche in Urlaub. Das heißt,
nicht nächste Gloria Woche, erst im August. Also wir fahren ja erst am 21. August. Also es ist schon
noch ein Stück hin. Stimmt, ihr fahrt ja eine Woche nach uns, ja.
Mm. Ja, und dann bis Anfang September. Aber das wären großartige Urlaubsfolgen, glaube ich.
Ja, es wird absolut geil.
Also wir vielleicht aus Schweden, wenn bis dahin die Inzidenz jetzt nicht noch in die Höhe springt, wie in diversen anderen europäischen Ländern.
Ja, das sollte wirklich, ohne Witz, das sollte man, das also wir haben das ja wirklich nie, also am Anfang waren das bei uns so Umweltgründe, dass ich halt immer gesagt habe, ich will wirklich, also ich habe wirklich keinen Bock, zweimal im Jahr einen Urlaub mit Flugzeug zu machen. Also das finde ich wirklich, darauf kann man verzichten, weil wir haben ein globales Problem. Aber generell finde ich absolut fantastisch. Also beim Urlaub gilt wirklich immer an diese, da sind wir ja auch sehr verschieden, ne? Ich fahre ja immer an dieselben Orte. Das ist ja sozusagen das Allerwichtigste, dass das immer am selben Ort stattfindet.
Ja, aber
es eigentlich hat ja auch immer was mit auch in derselben Frau zu Ferienwohnung. Tun. Und jetzt lass mich ja bitte. Und was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen?
Immer an die gleiche Ferienwohnung, immer an den gleichen
Ort. Ja, und vor allem innerdeutsch. Innerdeutsch, also dieses Ganze irgendwie, so wie der Lars jetzt irgendwie, ich will an die Côte d'Azur, ja, wo wir Dresdner ja sagen, das ist doch ein Stadtteil. ja.
Gibt's aber einen, ja? Das finde ich auch krass, du als Aue-Fan identifizierst dich doch immer mit diesem Wir als Dresdner, ne? Das ist wirklich eine spannende Brücke, die du auch schlägst.
Das ist dieses Kosmopolitische, was ich in mir habe, dass ich die verschiedenen Regionen Sachsens in mir vereine, in mir transzendiere. Ja? Okay. Also, dass ich sozusagen
Okay. Weiter.
Okay.
Ich schlage dann nach dem Podcast mal nach, was du mir jetzt eigentlich sagen wolltest.
Also sozusagen mit Hegel gesprochen sozusagen also aufhebe, ja, also in den Begriff sozusagen aufhebe und das ist denke ich auch eine meiner Stärken und insofern das war also deswegen bei uns hieß es immer von Miami Pieschen bis zur Côte d'Azur. Das war so sind wir in Dresden aufgewachsen und genau, und deswegen will ich irgendwann mal mit diesem weißen Alfa Romeo irgendwann mit Modern Talking Cherry Cherry Lady übers Watt fahren. Und dabei aber eben irgendwie, also genau so, auf dem Autozug könnte ich ja sozusagen dann am Steuer zwei Aperol Spritz trinken und in dem Moment, wo der Wagen angelassen werden muss und vom Zug wieder runter muss, kann ja dann Anne übernehmen.
Ja.
Das wäre die Frage.
Und du machst dann das Fenster runter und singst laut Cherry Cherry Lady. Und Johann fragt sich, in welcher Welt er eigentlich lebt.
Stellt euch das mal vor. Also sind wir nicht gesegnet, dass wir in einer Welt leben, in der das zumindest vorstellbar ist?
Aber du wirst nicht direkt geschlagen. Das ist ja so. Früher hättest du direkt eine gefangen. Heute geht's so, nee, Alter, wenn wir jetzt was sagen, wir haben angezeigt und verklagt.
Ja gut, aber das liegt ja auch daran, dass ja Sylt im Grunde, Sylt ist ja ab Mai, besteht das ja ausschließlich aus Düsseldorfern und Siegerländern und denen geht's finanziell derart gut, dass die ja sich sozusagen von so einem jungen Wilden wie mir da keine Urlaubsstimmung kaputt machen lassen, sondern die sagen, schön, dass so ein junger Mann noch so positiv in aber die Zukunft schaut.
Würdest du sagen, Aperol Spritz ist so ein bisschen dein Favorite Sommergetränk oder was ist so ein bisschen dieses Jahr dein Favorite Sommergetränk?
Im Sommer, das ist natürlich, ja doch, ja, oder Campari finde ich auch, das ist einfach so was Frisches.
Rum, also und was dazu? Einfach nur Soda mit Limette?
Ja, oder um vielleicht so ein bisschen auch sozusagen den Bruch schon reinzubringen, dass man vielleicht in der Bar sich den Campari-O bestellt und sozusagen die 14 Euro dafür dann gleich bezahlt und dann aus der Tasche so ein Piccolo-Rotkäppchen halbtrocken rausholt und da die Hälfte noch reinschüttet. So ein bisschen verstohlen, aber schon auch mit so einem gesunden ostdeutschen Selbstbewusstsein, weil man irgendwie schon so ein bisschen das Geld auch noch sparen will und ja auch, also der auch ja besser schmeckt als dieser Fürst Metternich oder so, der da also ich Campari O, würde ich sagen. Ich würde sagen, Campari O am Strand auf Sylt.
Aber schon Alkohol, oder?
Aber Natürlich, selbstverständlich. Es ist doch jetzt Sommer. Es ist doch Sommerzeit und wir sind alt genug. Mhm. Und wir haben doch auch viel gearbeitet in letzter Zeit.
Ja, was ist denn, aber wenn ich jetzt so an Strand und so denke, denke ich tatsächlich überhaupt nicht an... Nee, denke ich nicht dran. Denk nicht an Alkohol. Ich denke maximal an einen Radler. Ich denke eher an eine kühle Mate oder einen Brattee tatsächlich. Also dieses Jahr, ne? Wobei Mate ist ja jetzt schon auch länger All-Time-Favorite. Aber.
Aha.
Ja, ich.
Warum?
Ich suche was Neues. Mein Punkt ist eigentlich, ich suche was Neues. Ich brauche mal was Frisches, so, aber was unalkoholisch Frisches, wo die Leute sagen: Hey, das ist mein Sommergetränk 2021. Ja.
Fiedler macht ja auch Fassbrausen.
Ja, die stimmt. Die habe ich schon mal getrunken. Finde ich aber, ist mir ein bisschen zu süß.
Ach so, nett. Ich habe das noch nicht.
Ich habe, Justus, ich habe wieder was mitgebracht für dich von evangelisch.de.
Schieß los. Geil. So,
und das ist...
ist die beste eigentlich Kategorie.
Eigentlich finde ich nur den Titel geil und bin sehr gespannt, was der Herr Geilhuber jetzt darauf antwortet. Und zwar der Titel lautet, Achtung, sind die Liebenden im Hohen Lied der Liebe verheiratet?
Ja. Mhm. Da hat jemand deine Doktorarbeit drüber geschrieben, irgendwo in Oldenburg oder?
Nee, ein Pfarrer wurde das sozusagen gefragt von einem Paar tatsächlich. Und ich dachte, ich stopp das hier mal und guck mal, was da bei dir rauskommt.
Ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich natürlich in meiner sächsischen Verbohrtheit und mit diesen Scheuklappen, die ich habe, sozusagen bin ich da durch die Bibel durchgeblättert und als das kam, so nach den ersten drei Versen, war ich natürlich so verstört, dass ich das sofort weitergeblättert habe und versuche mich natürlich davon, also große Angst da sozusagen in Unreinheit zu kommen und deswegen habe ich eigentlich kaum, jetzt Scherz beiseite, ich weiß, also keine Ahnung, ob das jetzt...
Ich kann ja mal kurz einen kurzen Satz vorlesen, um vielleicht auch uns allen sozusagen was mit auf den Weg zu geben für die nächste Woche. Hier schreibt ein Pfarrer sozusagen als eine Art Antwort auf einen Leserbrief, weil die Frage war praktisch gestellt von Leuten und ein Pfarrer hat dann geantwortet. Da schreibt dann, mittlerweile ist man sich einig, dass das Hohelied eine profane, also weltliche Sammlung von Liebeslyrik verschiedener Art ist. Die Anordnung erfolgt nicht nach dem Schema einer zeitlichen Abfolge, also erst Szenen, dann Sex haben und vor allem enthält es keine Moral, eher im Gegenteil. Anselm Hagedorn schreibt in seinem Artikel zum Hohen Lied in Wibilex, übrigens sehr gut, Wibilex immer geil, es darf nicht unterschätzt werden, dass sich Liebespoesie in hohem Maße dazu eignet, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen und eine Gegenwelt zu der eigenen zu schaffen. Damit liegt der ursprüngliche Sitz im Leben für das einzelne Gedicht wohl in der Tat da, wo sich die Faszination der Liebe, des Verliebtseins und der Sehnsucht nach dem begehrten und begehrten Menschen den normalen Konventionen des Lebens entzieht.
Super.
Schön. Also auch was gelernt. Erst kurz geschmunzelt und dann was gelernt. Dafür ist evangelisch.de doch auch immer zu haben.
Vielen Dank an evangelisch.de und an alle Sinnfluencer da draußen, die jeden Tag durch harte Arbeit dafür sorgen, dass das Themenfeld Erotik nicht zu kurz kommt. Dafür vielen herzlichen Dank. Ein Shoutout an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen.
So, hast du Feedback bekommen oder wollen wir direkt ins Thema sliden?
Ich habe kein Feedback bekommen.
Okay, ja, ich auch nicht. Das liegt aber auch daran, muss man vielleicht auch kurz dazu sagen, die Ferien sind jetzt losgegangen. Ne? Also wir sind jetzt schon eine Woche in den Ferien. Bei mir tatsächlich merke ich das gar nicht mehr, so diese Ferienzeit, weil es sind einfach keine Kinder da, die dann irgendwie Ferien haben. Man sich irgendwie danach richten muss, wann man wie wo Urlaub macht und wie man die jetzt bespaßt. Ich habe es tatsächlich nur daran gesehen, dass Jugendliche wieder vermehrt auf Social Media unterwegs sind. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass denen einfach langweilig ist oder die eben gerade mehr Zeit dazu haben und nicht aufpassen müssen im Unterricht. Und da kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, schönen Urlaubs- und Ferienzeit euch allen da draußen. Ja. Ihr werdet ja mitkriegen, wenn wir Urlaub machen. Wir kriegen es von euch nicht mit, aber ihr könnt uns gerne eine Karte senden beziehungsweise eine Instagram-Story uns verlinken und uns einfach mal sagen, wo hört ihr uns im Urlaub vielleicht an? einfach mal verlinken und sagen, hey, wir liegen hier gerade am Strand, wir stehen hier gerade mal wieder im Stau, wir sind zu Hause geblieben, weil wir nicht mehr in den Urlaub durften oder was auch immer. Ja, lasst uns doch mal davon wissen, liebe Community.
Wir machen's Dach neu.
Ja.
Oder sowas.
Ja, wir müssen sparen, das Dach neu machen vor der Gartenlaube, hör mal auf.
So,
na dann sliden wir rein.
Max hat uns ein Thema heute mitgebracht und ich fand das sehr, sehr spannend, als er mir das vorgeschlagen hat, weil es geht heute um das Thema und das ist vielleicht auch nochmal der Bogen hin zum Intro, was ich uns gesungen habe, zu dem Bild, wie ich in diesem weißen Cabrio in Sylt einfach live dominate. Die Frage, was ist eigentlich für einen Christen Erfolg?
Ja. Und der Grund, wie ich da drauf komme, ist das sozusagen das Konzertwochenende, was zurückliegt.
Oh ja, stimmt. Erzähl doch davon mal kurz.
Ja, genau, das kann ich dafür ja nutzen. Also wir haben ja seit Donnerstag war ich ja praktisch auf dem Gelände und wir haben für Rock for Neighbors aufgebaut und viele Sachen gemacht. Samstag ging es dann los mit Gottesdienst, dann danach Markt und abends Konzert. Und ich muss sagen, so an sich bin ich aus meiner Perspektive erstmal zufrieden, so was die Teilnehmerzahlen angeht. Also zu den verschiedenen Punkten waren wirklich immer Leute da. Gottesdienst war gut besucht, der Markt war sehr gut von auch Familien angenommen, so wie wir es geplant hatten. Und dann hat sich abends die Zielgruppe tatsächlich auch geswitcht, so wie wir das auch gedacht haben. Das ist ja auch immer ganz spannend, ne? Die Familien gehen dann irgendwann und dann kommen irgendwann irgendwelche Gruftis oder schwarz angezogene mit
Headbanger!
Ja, also jetzt nicht nur, aber man sieht auf alle Fälle, die Zielgruppe ändert sich nochmal. Und das ging eigentlich ganz gut auf. Den Leuten hat es auch gefallen, es gab keinen großen Stress. Und am Sonntag konnten wir auch das Resümee ziehen, dass wir zumindest auch finanziell sozusagen jetzt nicht mit einem Minus rausgehen. Das ist ja auch immer schon ganz schön. Und ich habe mich dann aber gefragt, okay, an welchem Punkt machen wir jetzt eigentlich für uns fest, ob das ein Event ein gelungenes ist. Weil ich war ziemlich unbefriedigt damit zu sagen, hey geil, wir hatten jetzt einen Peak an dem Abend von knapp 400 Leuten, die bei dem Konzert waren. So, das ist ja cool, kann man sagen, geil, wir haben ein Konzert für 400 Leute gemacht und das alles ehrenamtlich organisiert und bla bla bla, es hat sich gelohnt. Man könnte auch sagen, hey geil, wir haben jetzt, 500 € plus gemacht, das hat sich gelohnt, so, das ist ein Erfolg. Aber irgendwie war es das nicht, weil unsere Motivation, das zu machen und sozusagen auch unsere Bit- und Fürbitte davor, vorm Event, als Kernteam war, dass zumindest durch unsere Arbeit, durch unser Auftreten und durch das, wie es auf dem Gelände abläuft oder wie wir eine Sache aufziehen, dass die Leute mitkriegen, dass Jesus ihnen begegnet, könnte man es ganz fromm sagen. So.
Mhm.
Und möglicherweise ist das in irgendwelchen Gesprächen auch passiert oder die Leute haben gemerkt, hey, ich werde hier nicht angeschrien, direkt rausgehauen, sondern hier reden Leute miteinander und hier reden Leute auch anders. Jemand hat mir in einem Feedback geschrieben, ich war noch nie auf einem Konzert, wo die Toiletten so lang so sauber waren. Ne? Also auch darin könnte man jetzt ja sagen, okay, das ist ein Erfolg. So, da haben Leute gemerkt, bei uns ist was anders, ohne das vielleicht irgendwie näher beschreiben zu können. Und ich habe dann gedacht, ja, aber unterm Strich hat man jetzt vielleicht irgendwas gesät, um Bilder zu sprechen, aber ob man jetzt da eine Ernte eingefahren hat oder ob da tatsächlich was passiert ist und unser Ansatz geklappt hat, das sieht man halt nicht, ne? Weil es irgendwie was Verborgenes war. Das heißt, nach außen hin könnte man sagen, cooler Erfolg, aber nach innen hin muss man sagen, keine Ahnung, da gibt es nichts, was man abrechnen kann. Und da habe ich mich eben gefragt, gibt es denn überhaupt sowas wie Erfolg? Also, oder geht es nicht dann immer weiter so, ne? Dann haben, keine Ahnung, haben die Leute sich bekehrt und dann kommen wieder das Nächste. Und also, oder sollte man überhaupt
an diesem
Erfolgsdenken?
Was ist denn die Intention von Rock for Neighbors? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was wollt ihr damit?
Naja, es ist ein gewachsenes Ding aus im Prinzip Leuten, die mal einen Geburtstag hatten und zusammen Geburtstag gefeiert haben und die waren, mehrere von denen waren in Bands und dann haben diese Bands natürlich an dem Abend gespielt und dann ist das Ding immer größer geworden und die Intention jetzt ist einfach zu sagen, hey, nicht nur in der Stadt kann was los sein, sondern auch auf dem Land kann was los sein, was jetzt nicht von Feuerwehr oder irgendwelchen Heimatvereinen organisiert ist. Und vor allem,
was auch nicht schlecht ist.
Was nicht schlecht ist, aber wo eben auch junge Leute auf dem Land sozusagen ein Angebot haben, Konzerte zu haben, also und das sich nicht nur in Dresden, Leipzig oder sonst wo Chemnitz kanalisieren muss. So. Und, ja. Und das verbunden aber mit einer Art und Weise, dass wir eben ja auch alle Christen sind und gern wollen, dass das eben auch nach außen strahlt.
Ja.
Ja, und da ist halt die Frage, ist so ein Erfolg abrechenbar oder sollte man dieses Erfolgsdenken eigentlich haben? Weiß nicht. Was sagst du dazu?
Naja, warum man ja überhaupt als Christ auf die Frage kommt, liegt ja daran, dass wir ja dran glauben, dass es halt nach dem Tod weitergeht, ne? Und dass das, was danach kommt, ja weitaus geiler ist als das, was jetzt passiert. Und so die Frage ja dann eben ist, welchen Sinn hat das, was wir hier machen? Mhm. Ne? Das ist ja sozusagen der Knackpunkt, dass unser Leben eingebettet ist oder dass unser Leben ein Teil von einer riesengroßen Wirklichkeit ist, die so unendlich groß und schön und tief ist, dass wir gar nicht irgendeinen Vergleich ziehen können von dem, was wir hier machen, zu dem, was uns erwartet, zu dem, was uns zugrunde liegt, von dem, woher wir kommen und so weiter. Und dadurch ja einfach so die Frage sich stellt, was ist Erfolg? Und ich glaube halt, dass diese Perspektive, die der Christ hat, weil er mit Jesus Gott erlebt als Mensch hier, der uns verspricht, dass die Glauben dieses ewige Leben haben werden. Ich merke das schon halt auch, dass das irgendwie dass das eine Spannung erzeugt und habe mich dann halt so an Paulus erinnert, wenn er halt so beispielsweise eben, wenn er halt von der Sünde spricht, sagt er ja, also sozusagen, wenn er von dieser Rechtfertigung, von dem ewigen Leben, von dem Heil, von dem Leben nach dem Tod redet, sagt er ja beispielsweise, wird das Heil größer, wenn wir mehr sündigen, wird das sozusagen, was nach dem Tod kommt, wird die Vergebung, wird die Gnade größer, wenn wir mehr schlechte Dinge tun? Hängt das in einem Zusammenhang? Steht das in einem Zusammenhang oder sagt er, das sei fern? Mhm. Ja, also das steht eben nicht in einem Zusammenhang. Und Galaterbrief, Römerbrief, Korintherbrief, so diese einschlägigen Stellen eben dazu, dass das, was wir tun, eben keine Auswirkung auf diese Ewigkeit hat. Genau, jetzt ist die Frage, was ist dann der Sinn von dem, was wir tun und wann ist das, was wir tun, gut?
Ja, also aus einer persönlichen Perspektive würde man wahrscheinlich sagen, ja, wenn man jetzt sozusagen Jesus angenommen hat in sein Leben, keine Ahnung, dann hat man praktisch gewonnen und alles, was dann kommt, ist Bonus.
Nicht mal Bonus, eigentlich egal. Also
ist eigentlich
also
egal,
sozusagen
ja.
Fürs Heil egal.
Ja.
Ja, das ist ja auch das Harte, ne? Irgendwie, Da ist ja sozusagen der Protestantismus schon auch echt eine wilde Religion. Also aber wirklich sozusagen.
Aber es bleibt ja da nicht stehen. Also ich weiß nicht, was der Protestantismus eben da sagt. Also zumindest bei mir im Kopf geht es dann immer weiter. Dann denke ich so, ja klar, aber du kannst jetzt noch einiges tun oder hier wuppen oder zumindest dir irgendwo noch mal was suchen, keine Ahnung. Und wenn es ist, dass ich bei der Arche Essen ausgebe, um da noch ein bisschen mehr Gutes zu tun. So, ne?
Ja, und ich glaube, da kommen wir jetzt langsam so zu dem Punkt. In der Hinsicht übrigens nochmal, da kommt noch was, da ist doch noch was. Da gerne mal die Jana Highholder-Folge hören. Ich glaube, das ist Folge 10. Da geht es auch darum, über dieses, hey, warte mal, die Gnade ist zwar da, aber da kommt doch sozusagen nachdem ich erfahren habe, dass Gott gnädig ist, da kommt doch in meinem Leben noch irgendwas. Das spielt da auch eine große Rolle. Ich glaube halt tatsächlich, dass das zwei Sachen sind. Ich glaube, dass der glaubt, dass die auf Gott vertraut, weil sie Jesus kennt, tatsächlich einfach so einen Drang bekommt, das Ziel hat, den Wunsch hat, die Sehnsucht hat, dass andere auch diesen Jesus kennenlernen. Also ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht wirklich sozusagen, wenn wir über Erfolg und was ist irgendwie gut, was ist gelungen reden, tatsächlich eigentlich der zentrale Punkt ist, dass wenn man die Liebe erfahren hat, wenn man vielleicht sein Leben auch der Liebe anvertraut hat, die Gott ist, weil wir Jesus am Kreuz gesehen haben, weil wir vertrauen und in uns erfahren, dass Jesus an Ostern auferstanden ist und lebt, wollen, dass das andere sehen und erleben, weil das einfach, weil man das sozusagen der Welt wünscht, dass sie das erkennt. Und das ist, glaube ich, so das Erste. Und wenn man dann einfach, aber so, dann gibt es ja einfach den Alltag, ne? Und dann gibt es eben irgendwie nicht irgendwie das immerwährende Gebet und irgendwie die immerwährende irgendwie Anbetung, Devotion und was auch immer, sondern es gibt ja einfach irgendwie Schule, mein Fahrrad hat einen Platten, das Gras ist wieder so hoch und mein Kind schreit. Und irgendwie da drin muss ja auch was stecken von diesem Sinn, von dieser Liebe, von der Tiefe, von der Ewigkeit. Und ich glaube, dass diese Gleichnisse, wo es irgendwie um die Gaben, die uns gegeben sind, die Pfunde, die uns anvertraut sind, da eine große Rolle spielen. Ich glaube halt, dass ein christliches Verständnis von Erfolg, von einem gelungenen Leben ist, dass das, was man von Gott mitbekommen hat, mit einer großen Fröhlichkeit und Dankbarkeit voll und tief und ganz ausgeschöpft wird. Und das ist dann nämlich, ich glaube, dort, genau an diesem Punkt, zeigt sich nämlich das Christliche, das Gnädige, was in unseren Alltag hineinscheint, weil es egal ist, was jemand hat und wie viel und wie groß und so weiter, das, was er hat, also und wenn das nur zwei Fische sind oder irgendwie das Schärflein der Witwe in Lukas, was ist das, 21, 22, das ist genug und Gott dankt dafür und freut sich, dass du genau das, was er dir gegeben hat, zur Fülle ausnutzt, um es gut hier zu machen und das, was er ist, darin zum Vorschein kommt. Was hältst denn du davon, irgendwie zu sagen, das, was ich mitbekommen habe, voll ausnutzen, damit das, was Gott in diese Welt gibt, zur Geltung kommt?
Ja, also ich würde es sofort unterschreiben und ich finde aber was frustrierend an der Perspektive. Ich finde frustrierend, dass man als Mensch nie das Gefühl hat oder sozusagen ganz klar sieht, das kann ich jetzt und das bin ich. Wenn ich nämlich jetzt 3 Jahre zurückdenke, dann merke ich, okay, in den letzten 3 Jahren sind bei mir auch ganz viele Sachen noch gewachsen, wo ich sage, okay, das hat mich zu dem, was ich vielleicht gut kann oder wo ich jetzt stehe, auch dazu beigetragen. Also da wäre dann die erste Frage, ab wann habe ich denn alles entfaltet? Vielleicht ist es dann auch erst mit 80 und dann ist es doch aber irgendwie schon fast vorbei und dann, war dann doch wieder der Weg das Ziel und das dann das Unbefriedigende, man kann nicht so richtig abzählen, alles klar. Also erstens ist es bei mir, keine Ahnung, der Blick für Social Media, der zweitens die Struktur und drittens die Ordnung oder was auch immer. Oder das Konsequenzsein, also keine Ahnung, was es dann ist, so, ne? Aber du weißt ja nicht, alles klar, sind es jetzt 4 Talente oder ist es dann biblisch gesehen, ne? Sind es dann die biblischen Gaben, die da aufgezählt werden? Da gibt es ja auch dann wieder Diskussionen, wie viel es sind. Einige sagen hier, das sind hier irgendwie 70, dann sagen andere, nee, es sind bloß 10 oder 12. Also da geht es dann schon wieder los.
Na, aber ist das nicht, also das ist, würde ich sagen, doch gar kein Widerspruch, denn klar weiß ein 14-Jähriger oder ein 33-Jähriger weniger von seinen Fähigkeiten und Talenten als ein 52-Jähriger im besten Fall, aber er hat ja trotzdem die Möglichkeit, also das sozusagen von den Gaben zu wissen und die Gaben sozusagen zu kennen, das ist ja auch sozusagen schon Teil dieser Gaben, dass man irgendwie eben mit Mitte 20 von seinen Gaben eben bis zu einem gewissen Grad kennt und eben aber aufgerufen ist, genau das, so wie man es eben kennt und kennengelernt hat, einzusetzen und wahrzunehmen und zu machen. Das fand ich, also ich verstehe total, was du sagst, aber ist das nicht trotzdem okay, irgendwie zu sagen, so ich habe noch gar nicht rausgefunden, dass ich irgendwie so ein guter Zuhörer bin, aber ich weiß, dass ich total gut irgendwie der meiner Nachbarin den Rasen mähen kann. Und ich sehe, wie krass die sich drüber freut. Das mache ich einfach dreimal im Frühling.
Ja, also ich glaube, man hat vielleicht dann mit 20 halt eine Sache und mit 30 dann drei Sachen möglicherweise und hat trotzdem was, was man sich vor Augen halten kann oder wo man sagen kann, man kann da was einsetzen. Und möglicherweise überlege ich gerade, braucht es auch dieses Unwissen darüber, was es denn jetzt ist, weil das auch eine gewisse Motivation auslöst. Also zumindest bei mir sozusagen da auch nicht nachlässig
zum
zu
mehr,
sein.
Zum mehr, oder? Zum, und zum tiefer gehen und zum besser werden, oder?
Ja, da frage ich mich aber auch manchmal, ob das gesund ist, so dieses immer noch mehr und so, ne? Da klingelt es bei mir auch kapitalistisch und immer mehr konsumieren, immer die neueste Technik, bla bla bla. Da frage ich mich auch so, weil das ist es ja dann auch nicht so, also streben ja, aber ja auch nicht um jeden Preis so, ne? Also von wegen hasseln bis zum Umfallen ist es ja dann auch wieder nicht. Obwohl bei dir?
Ja, bei mir ist es schon an vielen Stellen so. Deswegen war ich jetzt, habe ich so ein bisschen jetzt gestockt. Also natürlich hat das schlimme Folgen, aber da will ich jetzt nicht wie Christian Lindner klingen, aber das ist ja schon eine große Faszination. Ne? Also so, es gibt so diese Interviews von Christian Lindner, wo er immer sagt, ich glaube, also ne, der ist ja aus der Kirche ausgetreten. Ich glaube nicht, dass Christian Lindner an Gott glaubt, aber er redet ja permanent. Das ist ja immer so schön, dass er dann auf einmal doch in dieses Vokabular hineinfällt. Ich glaube, ohne dass er es merkt, er sagt immer, ich glaube, der Mensch hat eingebaut einen Drang nach Innovation, nach Verbesserung, nach sozusagen Leistung. Und das finde ich ja so schön, dass er immer von dem Einbauen redet, weil wenn etwas eingebaut ist, braucht es ja jemanden, der einbaut. Und wenn es der Mensch nicht ist, muss das ja dann jemand anderes sein. Bart nennt ja Gott den ganz anderen. Also also insofern glaube ich schon auch, dass, also natürlich ist jetzt irgendwie nicht Kapitalismus die gottgewollte Form des Zusammenlebens, aber das sozusagen in dem System, was irgendwie Innovation, Austausch, Wissen, freie Entfaltung auch etwas von dem drinsteckt, was sozusagen Gott für diese Welt will. Das würde ich jetzt schon mal sagen, aber natürlich sozusagen nicht um jeden Preis und nicht mit diesen Ressourcenverschwendungen und so weiter, die es gibt. Aber was ich sagen wollte, ist nicht dieses sich entwickeln, dieses etwas neu entdecken, ist das nicht super biblisch? Mhm. Also ohne jetzt irgendwie so Cherry-Picking machen zu wollen, aber ist das nicht, zieht sich das nicht durch die Bibel bei Mose, bei Josua, bei den Richtern, bei den Propheten, bei vielleicht auch auf einzelnen Psalmbetern, bei den Jüngern, selbst bei Jesus selber.
Ja, die wollten ja auch immer.
Dass da ein Wachsen stattfindet, also ein also sozusagen jetzt mal blöd gesagt bei der Wüstenwanderung, dass Mose dann irgendwann erkennt, wenn er mit dem Stock dahin schlägt, kommt Wasser raus. Also das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber sozusagen die wachsen nicht alle, die Gott versuchen nachzufolgen, immer mehr hinein und können sozusagen Stück für Stück immer mehr verstehen die Dinge immer tiefer, sehen die Zusammenhänge besser, können die Dinge schneller und anders machen. Also ist das nicht in den biblischen Geschichten total oft angelegt, dass diese Entwicklung, dieses aus den Gaben immer besser etwas machen können, angelegt? Mhm. Nicht um jeden Preis und nicht, dass das eine Stufe dass das eine lineare Kurve nach oben ist und dass man sich damit das Heil verdient, aber ich würde schon sagen, dass die Bibel zeigt, dass die Gottesbeziehung einen auch zu einem sozusagen optimaleren irgendwie Leben in dieser Beziehung mit diesen Gaben und den Erkenntnissen und dem Glauben irgendwie führt.
Das heißt, gibt es auch sowas wie Erfolg bei Christen? Würde man beantworten mit Erfolg wäre bei Christen, wenn sie ihre Gaben oder wie auch immer Ressourcen, wie auch immer man das jetzt benennen will, bestmöglich einsetzen können?
Und bestmöglich heißt zum Lob Gottes.
Ja.
Ja. Würde ich sagen. Ja. Also, und das bedeutet eben,
Das bedeutet auch für das Event jetzt zurück angewendet jetzt auf das Wochen-Event, wenn das Kernteam und alle ehrenamtlich Beteiligten, die da mit dabei waren, sich sozusagen entfalten konnten, dann war es ein Erfolg.
Ja. Würde ich sagen. Und ich glaube, also das darf man natürlich nicht säkular sehen, ne? Das ist ja sozusagen, ja. Man, also es ist schon gut, ne? Ich erinnere immer an die Mutter Teresa-Schwestern aus München, ne? Do you talk to them about Jesus Christ? Ja, also das, man muss schon den Namen immer mal wieder in den Mund nehmen und tatsächlich versuchen, zumindest von Gott in der Welt zu reden. Aber das ist ja, finde ich, wirklich diese gnädige, liebende Botschaft für die Welt, dass tatsächlich der Junge in Nigeria, der versucht, der alten Frau über ihm, die Witwe ist und keine Kinder hat, beim alltäglichen Überleben zu helfen, exakt dasselbe tut, wie wenn ein Milliardär in Amerika einer Kirche oder einer Tafel 700 Millionen spendet. Das ist sozusagen dasselbe. Also beide tun mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, an dem Ort, wo sie wirken sollen, das, wozu sie berufen sind. Und das finde ich sehr, sehr heilsam. Also der Millionär und der Junge tun beide das Richtige und sie landen beide, willst mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber sozusagen, wenn ich da Jesu Gleichnis richtig verstehe, am selben Ort, obwohl sozusagen der Junge keinen Cent ausgegeben hat und einem Menschen geholfen hat und der andere 50.000 Leute drei Wochen lang satt gemacht hat.
Aber Real Talk das, zu dir, das, ja? Würdest du ja? sagen, dass du jetzt als Pfarrer erfolgreich bist? Oder als deine Person?
Ja, ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich halt da das schon als eine Anfechtung erlebe, dass ich halt diese vielen Leidenschaften habe. Und ich halt da schon, glaube ich, aufpassen muss, dass ich sozusagen so die. Ja, genau. Und halt, ja, und halt eben auch so viel machen will. Und das, also, das glaube ich, das ist schon eine Glaubensfrage und eine Disziplinfrage und eben so eine Erfolgsfrage, so eine Gabenfrage. Ist das gerade hier optimal und richtig, was ich mache, dass ich irgendwie da dieses Interview gebe oder irgendwie dort nochmal hinfahre, obwohl ich zur gleichen Zeit vielleicht zwei ältere Frauen hier besuchen könnte oder irgendwie so.
Okay, ich habe noch einen Twist. Also ich glaube, wir beide würden sagen, so jemand wie Finn Kliemann ist auch ziemlich erfolgreich, ne? Hat eine eigene Firma, ja. Hat einen YouTuber-Account, bla bla, jetzt einen eigenen Bauernhof, jetzt fängt er an zu malen, macht eigentlich, was er Bock macht und macht das dann ziemlich erfolgreich. Aus christlicher Perspektive wäre er dann auch erfolgreich? Ich würde sagen, es fehlt ja dann schon irgendwo eine Komponente, oder?
Ja, also würde ich in jedem Fall sagen.
Das ist dann der Mutter-Theresa-Satz.
Das ist dann der Mutter-Theresa. Natürlich, das meine ich ja mit der Säkularisierung. Ja. Also da, sozusagen, sonst wäre ja sozusagen eine Fridays for Future-Demo exakt dasselbe wie ein Sonntagmorgens-Gottesdienst. Und das ist es ja aus christlicher Sicht nicht. Natürlich tun diese Kinder da was Gutes und was Richtiges.
Jugendliche sind schon.
Aber. Wie bitte?
Es sind auch schon Jugendliche und manche sind auch christliche Jugendliche.
Genau, ohne Frage. Mhm. Aber ich glaube wirklich, die Gaben optimal einsetzen zum Lob Gottes. Mhm. Das ist, glaube ich, der Erfolg, den ein Christ haben kann und eine Christin. Und das lässt sich nicht transformieren in eine Version, wo sozusagen, wo Gott nicht drin vorkommt. Das funktioniert nicht.
Das bedeutet dann aber bei Fridays for Future, es wird an dem Punkt kritisch, wo praktisch Fridays for Future im Mittelpunkt steht und jetzt nicht Gott. Also, weil ich würde jetzt sagen, der christliche Jugendliche, der sich auch für das Klima und die Welt natürlich sorgt, weil er sich um die nachgehende Generation, um die Schöpfung sorgt, es kann und sollte möglicherweise auch auf diese Demo gehen, aber sollte da seinen Kernpunkt woanders legen.
Naja, ich wäre,
also ich versuche es mal gerade sozusagen ein bisschen herzuleiten oder für die Leute dann auch erklärbar zu machen, so, ne?
Ja. Also ich wäre vorsichtig, das jetzt sozusagen ganz konkret zu bewerten und irgendwie dann zu beratschlagen, aber ich würde schon, ich hatte mal, ich bin ja beim Bund Naturschutz und da war mal eine andere Pfarrerstochter und die hat eben gesagt, ihr Gottesdienst sind diese Demos und ihr christlicher Dienst ist sozusagen diese politische Arbeit. Und da war ich sozusagen, ja, da war ich dann im Dissens mit ihr, weil ich gesagt habe, ne, das finde ich sozusagen, so wie ich die Heilige Schrift lese, nicht unmittelbar da drin, dass sich das, was Jesus mit, also das, was Jesus von uns will, ist schon Macht zu Jüngern alle Völker. Also das, was Jesus tut, lässt sich in einer anderen Zeit nicht transformieren in etwas, wo Jesus nicht drin vorkommt. Mhm. Und insofern
also müsste Jesus bei der Fridays for Future Demo vorkommen.
Ja, und dann sähe die aber, glaube ich, auch anders aus. Mhm. Und insofern, Leute, das ist jetzt so hochtrabend, ganz entspannt.
Ja, also ganz entspannt, wenn ich jetzt an mich denke, ja, ich, also bevor jetzt die Leute wieder die DMs leiden, ich habe es mir damals immer so erklärt, überall da, wo praktisch ich eine Sache tue, jetzt nicht mehr um eben Gottes Reich oder Jesu willen, da wird es ja zum Götzen auch ganz schnell. Also so goldenes, ja, Kalb mäßig, so von wegen, dass das Klima und die Natur und alles Mögliche ist mir so wichtig, dass ich da sozusagen über Leichen, in dem Sinne sozusagen Gebote, Werte von Jesu drüber gehe. Also von wegen Menschen dann deswegen verachte. So, ja, in dem Sinne habe ich dann gesagt, okay, du machst da dann sozusagen was zum Götzen und dann ist es sozusagen, ist nicht mehr cool.
Ja, also man kommt auch, finde ich, relativ schnell an den Punkt, wo man irgendwie dann so Linien zieht oder wo sich Linien ziehen. Das habe ich zum Beispiel, was wäre ein gutes Beispiel? Ich denke, die, warte mal, was hast du jetzt als letztes gesagt?
Ich habe so goldenes Kalb, so, also andere Dinge so sehr in den Vordergrund stellen, dass ich über Jesu Werte drüber gehe.
Genau, genau, das kommt wirklich, also ich denke, die Dinge zeigen sich relativ schnell von selbst, wo man merkt, dass der Name von Jesus rein muss. Also zum Beispiel bei Fridays for Future. Ich weiß, was sie damit meinen. Und trotzdem ist da eine Problematik drin, wenn sie sagen, wir müssen den Planeten retten. Oder wir müssen die Welt retten. Das ist eine Hybris. Das ist, das geht nicht. Wir können nicht die Welt retten. Das wird nicht funktionieren, sondern wir können die Welt besser machen und wir können uns besser verhalten. Mhm. Wir können gerechter handeln und nachhaltiger handeln und das wird Auswirkungen haben. Aber der Satz, wir müssen die Welt retten, der ist problematisch. Ja, und
ich verstehe, was du meinst.
Ich glaube, warte ganz kurz, und ich glaube, sozusagen, wenn, das meine ich, dann würden diese Demos irgendwann ab einem gewissen Punkt auch anders aussehen. Und man sieht dann an manchen Stellen, wo diese Dinge dann kippen, also auch andere politische Demos für Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter, die kann man als Christen gut mitmachen und trotzdem merkt man,
machen ja auch
die
einige.
Rein und viele, und das ist richtig, aber es kommt trotzdem, die rein politische Arbeit kommt an einen Punkt, wo man merkt, es geht ohne den Namen Jesus nicht, es geht nicht ohne dieses Lob, das, was wir jetzt Lob Gottes nennen, dass beispielsweise eben dieses, wir müssen die Welt retten, zum Beispiel der Klimastreik hat ja zum Beispiel auch diese Seite des Birth Strikes. Also dass eben eine ganze Generation von Menschen sagt, wir setzen, das Beste, was man für diese Welt tun kann, ist keine Kinder mehr in sie zu setzen. Und sozusagen, da merkt, also das sind dann so Ausfranzungen, wo man merkt, oh, jetzt geht's irgendwie in so eine Richtung, wo sich sozusagen irgendwas verselbstständigt hat. Und diese Idee, wir könnten die Welt retten, auf einmal dazu führt, dass wir uns selber als Menschheit abschaffen wollen. Ja. So, also, und das kann ja der, der die Menschheit erschaffen hat, nicht ganz gewollt haben. Also wie kommt es jetzt wieder ins Lot? Und deswegen dieses beides. Ja. So gut wie möglich dort, wo man hingestellt ist, das, was man hat, einbringen. Und wenn es ein politisches Gewissen und eine politische Fähigkeit ist, dann die einbringen, eine Stimme, die man hat, die einbringen. Aber das Lob Gottes ist damit verknüpft. Wenn man das weglässt,
und man kann geht, ja trotzdem zum Lob hinhauen. Gottes eben sagen, hier, also ich esse jetzt nicht jeden Tag Schnitzel und Steak.
Natürlich.
Genau, also das gehört, das wollte ich an der Stelle ganz, nur nochmal sagen, weil inhaltlich ist es ja keine Kritik jetzt an Friday for Future, sondern wir haben das jetzt bei dem Thema als Beispiel jetzt genommen. Ne? Also ich sehe schon, dass die Leute in unsere DMs leiten, dass wir da irgendwelche Probleme mit der
Bewegung haben. Genau, und deswegen wirklich als Abrundung nochmal, also absolut, die Stimme, die ich habe, die Fähigkeiten, die ich habe, das sind in den verschiedenen Situationen verschiedene Dinge. Und wenn ich eben in der westlichen Welt lebe und weiß, dass dieser Lebensstil einen wahnsinnigen Abdruck hinterlässt, dann ist es auch ein Teil meiner Selbstbestimmung und des Einsetzens von dem, was ich geschenkt bekommen habe. Und wenn das ein kritisches Bewusstsein oder eben das Wissen um diesen Fußabdruck ist, zu sagen, wie kriege ich das hin, den vielleicht zu minimieren? Mhm. Und selbstverständlich kann dann Teil dieses meine Gaben einbringen heißen, vielleicht lebe ich vegan, vielleicht ist das Beste. Also,
ja, genau.
So, selbstverständlich, ohne Frage, klar.
Ja, geil, haben wir ziemlich rasiert jetzt.
Schon. Mensch, also wir sind auch schon ganz schön in Granatenwitze.
Ich weiß nicht ganz genau, was wir rasiert haben, aber wir haben ziemlich rasiert. Ja.
Wir haben richtig rasiert. Ihr Lieben, wir binden den Sack jetzt gleich zu. Ich hatte das Intro, deswegen fange ich jetzt mit dem Ende an.
Nach der Rasur machen wir den Sack jetzt zu.
Schön. Max hat mir mal eine Zeit lang, Max wurde bei Facebook ganz lange mal so einen Intimrasierer vorgeschlagen und das hat er immer gescreenshottet und mir geschickt.
Ja.
Ganz am Anfang unserer Beziehung.
Ja. Das war so eine, das kennt ihr auch, also jeder Mann hatte bestimmt diese Werbung, wo so dieser Ballrasierer oder so wieder irgendwie
hieß. Ja, die haben wirklich mal wahnsinnig Geld in so Internet-Ads, also so Social-Media-Ads gesteckt. Das war wirklich Wahnsinn. In diesem Sinne, seid gesegnet und behütet, passt ein bisschen auf. Ich ziehe jetzt immer meistens meine Maske wieder auf.
Ja, ich auch.
Vielleicht macht es einfach
mega cringe,
auch, weil
mega cringe. Also ich finde es so traurig, du gehst in das Geschäft und bist so ungefähr einer von 200, die eine Maske aufhaben und wirst von den Leuten angegafft, als hättest du irgendwie, ich weiß nicht, Zöpfe unter den Achseln gebunden oder so.
Ja, das ist, da ist Sachsen ein fantastisches Bundesland. Nee, zieh sie mal auf, in 3 Wochen müssen wir sie eh wieder anziehen. Wenn er so oft zieht, kann es sein, dass wir sie erst in 5 Wochen wieder anziehen müssen. Also die Logik versteht ihr, ne? Zieht die Masken auf, dass wir die Masken nicht aufziehen müssen. Ja. Geil. In diesem Sinne, bleibt behütet und gesegnet, hört unseren Podcast, macht mal Merch und postet, wo ihr uns im Urlaub hört.
Genau.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.